Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Es ist ein riesiger Berg an Elektroschrott, der sich jedes Jahr in Europa ansammelt. Und ich mutmaße mal, wir alle machen mit. Handy-Akku kaputt, geht das Gerät in den Müll, elektrische Zahnbürste sowieso. Und wer repariert schon seinen Fernseher für teures Geld, wenn man mit nur wenig mehr gleich einen ganzen kriegt, einen ganzen neuen? Oft allerdings bleibt uns auch keine andere Wahl, weil Ersatzteile fehlen und Akkus von Handy oder Zahnbürste eben nicht austauschbar sind. Verbraucherschutzministerin Lemke wirbt deshalb für das von der Koalition geplante Recht auf Reparatur. Ein Recht, das ja dann auch den Berufsstand der Reparateure wieder aufwerten würde, die vor langer Zeit ja mal den Großteil der Beschäftigung ausgemacht haben. Ein Thema für Annette Kehnel, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Uni Mannheim und Autorin des Buches »Wir konnten auch anders, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit«. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend, Frau Dittmer.
Frau Kehnel, wie anders konnten wir denn mal, wenn wir erstmal auf die Reparaturkultur schauen?
Ja, ich würde sagen, wir konnten reparieren. Also historisch gesehen war Reparieren und Recyceln eigentlich eine ganz entscheidende Kulturtechnik und im Grunde ein Erfolgsfaktor für die Menschen, könnte man auch sagen. Wegwerfgesellschaften sind eigentlich eher Ausnahmephänomene.
Das heißt, Dinge zu reparieren, wenn sie kaputt gegangen sind, war quasi eine Selbstverständlichkeit.
Ja, klar, weil Wegwerfen eigentlich Verzicht bedeutet. Ne? Wegwerfen, wenn ich was wegwerfe, dann verzichte ich ja auf vorhandene Werte und dann verzichte ich auf investierte Zeit, investierte Energie, investierte Ressourcen. Und ich würde sagen, unsere Vorfahren waren da sehr intelligent, wahrscheinlich sehr viel intelligenter als wir. Was wir heute tun, ist im Grunde völlig irrational.
Was wurde alles repariert?
Also Recycling und Reparieren. Sie können sagen, man hat eben Upcycling betrieben, man hat aus alten Rüstungen, Kochgeräte gemacht. Man hat umgekehrt aus Flugscharen tatsächlich Schwerter gemacht. Man hat im Grunde die Alltäglichkeit des Reparierens eingebaut in die Wirtschaftskreisläufe. Also am eindeutigsten, wenn man so ganz zurückgeht in die Steinzeit, wäre zum Beispiel bei der Mammutjagd. Ja, man hat natürlich Fleisch gewonnen durch die Jagd, aber man hat einfach alles verwertet und immer weiter verwertet. Also das Fell zunächst wahrscheinlich für die Kleidung oder für Bettzeug und die Knochen zum Häuserbauen. Das Mammut-Elfenbein ist sehr berühmt. Das hat man eigentlich zum Kochen auch genommen, aber dann haben sie aus den ganz feinen Elfenbeinstücken auch Flöten hergestellt zum Beispiel. Also ganz findige Recycling- und Reparaturtechniken.
Jetzt muss man allerdings natürlich auch sagen, reparieren war ja auch wirtschaftliche Notwendigkeit. Also genau das Gegenteil zur heutigen Zeit, wo es eben oft günstiger ist, ein neues elektrisches Gerät zu kaufen, weil die Reparatur so teuer ist, ne?
Das ist genau das große Problem wirklich. Also ich würde auch sagen, Circular Economy oder das, was wir heute Circular Economy nennen, war eigentlich der Goldstandard für über Jahrhunderte und Jahrtausende in der Geschichte der Menschen. Und eigentlich hat sich das erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts geändert. Also diese sogenannte geplante Obsoleszenz ist eigentlich der Spezialbegriff. Das heißt, man baut Unbrauchbarwerdungsmomente in ein Produkt ein, ja, durch das Produktdesign, dass man sozusagen sich rasch abnutzende Verschleißteile einbaut oder so und damit im Grunde materialbedingte Verfallsgrenzen in die Produkte einbaut, sodass eben die Nachfrage schneller wiederkommt. Ja, die Lebenszeit der Produkte wurde verkürzt.
Heißt im Prinzip auch, wir müssen wieder einen Schritt zurück, um nach vorne zu gehen. Also vielleicht in der Vergangenheit nach Lösungen suchen, um dann nachhaltiger in der Zukunft zu werden.
Ja, also zumindest ist der Blick in die Vergangenheit hilfreich, wenn es um Möglichkeitsentwürfe für die Zukunft geht. Ja? Ich würde auch nicht sagen, dass wir jetzt zurück ins Mittelalter sollen oder auch nicht zurück in die 30er Jahre oder so. Aber was, glaube ich, schon wichtig ist, ist, dass uns bewusst wird, wie kurz eigentlich diese Zeit der Wegwerfgesellschaft ist. Also Christian Pfister, ein Kollege aus der Schweiz, hat jetzt den Begriff des 50er-Jahres-Syndroms entwickelt und der heißt, dass im Grunde mit der Überflutung der globalen Märkte mit billigem Öl in den 50er Jahren zu Zeiten des Wirtschaftswunders diese Wegwerfmentalität uns überhaupt erst ereilte. Ja? Und das merken Sie, wenn Sie mit Ihren Eltern oder Großeltern sprechen, die sind ja bis heute im Grunde noch schüttelt man den Kopf darüber, wie können wir das alles nur wegschmeißen. Es hat sehr viel, also ich glaube, in unseren Genen drin ist eigentlich eine Abneigung gegen Wegwerfen. Eigentlich eine Tendenz für Reparieren, Behalten und Weiterverwerten.
In Ihrem Buch zeigen Sie aber im Prinzip dann auch, dass die gängige Erzählung, dass durch den Kapitalismus so vieles einfacher wird, dass das eigentlich gar nicht stimmt, oder?
Ja, man könnte ja auch sagen, das ist also in dem Fall jetzt eine Überforderung. Ne? Wir werden mit Billigschrott geflutet im Grunde. Und Ziel des Ganzen ist eigentlich, dass es der Wirtschaft gut geht. Ja? Also ob es den Verbraucherinnen und den Verbrauchern gut geht, das steht an zweiter Stelle. Also mir persönlich geht es zum Beispiel viel besser mit einem Telefon, was ich 10, 15 Jahre benutzen kann. Und jetzt muss ich, weil die Updates und so weiter irgendwann nicht mehr laufen auf meinem Handy, dann irgendwann wieder Neues kaufen. Und es stört mich. Also mir wäre es lieber, wenn ich es länger nutzen könnte. Ja? Und diese Überforderung, würde ich schon sagen, ist eine Überforderung, die der Kapitalismus uns zumutet.
Wenn wir bei nachhaltigen Wirtschaften insgesamt sind, was gibt es denn noch für Lehren, die wir aus der Vergangenheit ziehen können?
Menschen können Veränderung, so wäre, glaube ich, die wichtigste Lehre. Und ich würde sagen, die Lust und den Mut für Veränderung, den können wir aus der Vergangenheit schöpfen. Das wird oft verdeckt, aber eigentlich sind Menschen wirklich Veränderungskünstler. Und deswegen bin ich eigentlich auch zuversichtlich, dass sich das gegenwärtige, sozusagen auf Wachstum fixierte Wirtschaftsmodell vielleicht irgendwann auch das verändern lässt. Und zwar nicht in allzu weiter Ferne. Also es gibt Wirtschaftsmodelle, die ohne Wachstum ausgekommen sind. Historisch lässt sich das gut belegen. Und das heißt aber nicht, dass dann deswegen alles nur sozusagen Knappheit, Armut und Rückständigkeit war.
Mhm. Ja. Und das Recht auf Reparatur, ist es längst überfällig, das in ein Gesetz zu gießen?
Auf jeden Fall. Ich würde auch, also alles andere nutzt ja nichts, da würde ich Frau Lemke total zustimmen. Ne? Man muss Anreize schaffen, reparieren muss billiger werden, es muss Steuervorteile für Reparaturberufe geben, das wird ja auch von diesem runden Tisch immer wieder eingefordert, der im Auftrag des Bundesumweltministeriums arbeitet, dass wirklich auch recyclingfreudiges oder Design, also das Produktdesign bereits so ist, dass es reparierbar wird. Und ich glaube, das lässt sich alles über Gesetze schon regeln. Übrigens auch sozusagen eine voraussichtliche Lebensdauer meines Produktes, wenn ich Föhn kaufe und sehe, okay, der hält nur 2 Jahre oder nur ein halbes Jahr, dann kaufe ich den vielleicht auch nicht. Ja.
Annette Kehnel, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Uni Mannheim und Autorin des Buches Wir konnten auch anders. Ich danke Ihnen.
Tschüss, Frau Dittmar, machen Sie es gut.
Gleichfalls.